Ist spannend, so eine Anbetungszeit. Zum einen auch von der Technik her. Aber manchmal merke ich auch bei solchen Gruppen in der Anbetungszeit, wir müssen uns zuerst finden. Wir kommen ja aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, Gewohnheiten. Und da geht es darum, dann auch, bis wir so in den Fluss reinkommen. Das hat ein bisschen gedauert. Aber wir sind da. Und es ist wichtig, wenn wir solche Lieder singen, dass wir dadurch eben auch im unsichtbaren Raum Realitäten schaffen. Also diesen Tag mit vorbereiten. Und wir haben viel gesungen über die Herrschaft von Gott und das ist sehr wichtig. Und wir sind gerufen, zusammen mit Gott zu herrschen. Und das können wir nur in der Gemeinschaft und in der Zusammenarbeit mit ihm. Und das ist wie im Natürlichen, was wir jetzt ja auch kennen, wir haben ja an diesem Wochenende die Wahlen, wo wir wieder Leute wählen, die für uns dann Verantwortung für unser Land übernehmen. Und damit sie das tun können, müssen sie ausgerüstet werden. Also mit Macht, sie müssen Fähigkeiten mitbringen, sie brauchen aber auch Gebäude und alle anderen Dinge, damit sie diese Macht ausüben können. Und bei uns ist es dasselbe. Und diese eine Person, die uns befähigt, ist der Heilige Geist. Also du und ich, wir sind gerufen, mit Gott zu regieren hier auf dieser Erde. Und ohne Heiligen Geist funktioniert das nicht. Wir könnten nicht mal normal einfach nur unser Alltag leben ohne den Heiligen Geist. Und das werden wir heute kennenlernen, noch mehr. So, ich möchte heute über den Heiligen Geist sprechen, mal über ihn als Person, dass wir da vom Wort Gottes her mehr verstehen, wer ist denn dieser Heilige Geist? Und dann auch verstehen, was ist sein Platz und sein Wirken in unserem persönlichen Leben, in der Gemeinde und in der Welt. Und sehr oft ist es so bei uns, dass wir dem Heiligen Geist so bewusst Raum machen in unseren Gottesdiensten. Und jetzt kommt es ganz darauf an, von welchem Hintergrund du herkommst. Ich war eine Zeit lang in der Gemeinde und mein Empfinden war, so der Heilige Geist hat so einen 10-Minuten-Slot gekriegt in einem zweistündigen Gottesdienst. Das war immer so, du wusstest dann so in dem Zeitrahmen, da kommt der Moment nach der Anbetung und da konnte prophezeit, da konnte geweissagt werden, da konnten Eindrücke weitergegeben werden. So, das war sein Programmpunkt, ja. Und dann ging das Programm weiter und man hat dann im Vertrauen eben das Programm durchgezogen, dass der Heilige Geist auch da wirkt. Und vielleicht habt ihr das gemerkt, jetzt heute Morgen in der Anbetung. Ines hat uns gleich von Anfang an so eine freie Anbetung reingenommen und ich habe dann so ein bisschen durch die Reihen geguckt auch, wie es euch geht dabei. Ja. Also ihr kommt hier bei uns in eine Kultur rein und jede Gemeinde und jede Gruppe hat so eine Kultur und die muss man am Anfang auch ein bisschen kennenlernen. Aber wir wollen dem Heiligen Geist bewusst eben Raum geben. Und das hat Ines mit uns heute gemacht. Eben so rauszuspüren, was ist denn dran? Ja, was ist wichtig, dass wir deklarieren? Also wir sprechen über den Heiligen Geist. Und die wichtige Frage ist natürlich, wer ist dieser Heilige Geist? Und ich gehe mal davon aus, dass uns alle bewusst ist, weil das in der Bibel drin steht, dass er eine, die dritte Person von Gott ist. Also es gibt Gott den Vater, Jesus Christus, der Sohn Gottes und den Heiligen Geist. So, da sind wir uns ziemlich eins. Ganz gleich von welchem Hintergrund wir herkommen als Gemeinde, so das ist Grundwissen. Und wenn es um diese drei Personen von Gott geht, da merken wir, also unter dem Vater, da kann ich mir was vorstellen. Das kennen wir. Zumal als Überschrift in der Theorie, aber wir kennen das natürlich auch persönlich. Aber es ist ja auch spannend, wie unsere Beziehung zu unserem irdischen Vater war, wie das dann unsere Beziehung zum himmlischen Vater prägt. Wenn ich mein Leben angucke, ich hatte einen guten Vater, aber er hatte Mangel an Beziehungsfähigkeit. Und tragischerweise hat er das an mich natürlich auch durch sein Leben oder die Beziehung, die wir hatten, oder diesen Mangel an Beziehung, die wir hatten, oder diese Oberflächlichkeit weitergegeben. Und als ich Christ geworden bin, habe ich gemerkt, wie tief dieser Mangel ist. Als Gott anfing, seine Beziehung mit mir aufzubauen. Und spannenderweise merke ich heute noch, wenn ich mit Gott kommuniziere, ist es sehr oft der himmlische Vater, der zu mir spricht. Also das ist sehr, sehr wichtig. So, also wir kennen den Vater im Himmel und wir sollen den natürlich immer mehr kennenlernen. Dazu ist Jesus auf diese Erde gekommen. Und wenn wir das Alte Testament lesen, gab es nur sehr wenige im Alten Testament, die Gott als Vater kennengelernt haben. Die meisten hatten Gott als diesen Schöpfer, als diesen heiligen Gott kennengelernt, ja, dem man gerecht werden musste. Dieser, der sich geoffenbart hat in Zeichen und Wundern und Macht. Aber dann kam sein Sohn und er war fähig, uns diesem Vater nahe zu bringen. Und das hat er gemacht mit seinen Jüngern, er hat das gemacht mit den Menschen in seiner Zeit und er tut das bis heute. Und natürlich, Jesus Christus ist unserem Nächsten gekommen, die zweite Person, er ist Mensch geworden. Wir sagen das so schnell mal, aber meine Güte, der allmächtige Gott Jesus Christus, der von aller Ewigkeit her in der Herrlichkeit Gottes gewohnt hat, hat sich entschieden, das alles hinter sich zu lassen, zurückzulassen und Mensch zu werden. Angefangen mit Schwangerschaft, übernatürlich bei Maria, dann ein kleines Baby zu werden, ausgeliefert in die Hände einer jungen Frau, vermutlich 16, 17 Jahre alt, die Maria, und einem Schreiner Josef. Und natürlich hat der himmlische Vater darüber gewacht. Aber das mal sich zu vergegenwärtigen. Und Jesus hat das auf sich genommen, er ist gekommen. Und die Bibel sagt uns sehr klar, weil er uns liebt. Und das war notwendig, um uns den Vater nahe zu bringen, dass wir den Vater verstehen. Und am Anfang hat Jesus sehr viel über den Vater gesprochen. Und natürlich war die ganze Zeit der Heilige Geist da. Und dann gegen Ende, wenn wir auch im Johannesevangelium lesen, dann spricht er mehr und mehr auch über diesen Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, das ist so eine spannende Sache. Also für Jesus haben wir natürlich ein Bild. Für den Vater haben wir ein Bild. Aber bitte, wer ist denn der Heilige Geist? Als Jesus getauft worden ist, dann heißt es, dass er aus dem Wasser aufstieg und der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn herabkam. Wir werden uns mit dieser Frage noch mehr beschäftigen. Wieso dann kam er aus einer Taube? Und der Vater spricht vom Himmel her, du bist mein geliebter Sohn. Und das ist ein Moment in der Bibel drin oder in der Geschichte, wo wir die drei Personen Gottes zusammen in Aktion sehen. Also Jesus, der aus dem Wasser aufsteigt, der Heilige Geist, der kommt und ihn befähigt und ausrüstet für seinen Dienst. Und der Vater spricht vom Himmel her, du bist mein geliebter Sohn. Das war die Grundausrüstung für Jesus Christus, für seinen geistlichen Dienst, sage ich jetzt mal, um das mal, dem mal ein Ding zu geben, so einen Titel zu geben. Aber natürlich hat Jesus schon vorher mit dem Vater gelebt, das wissen wir. Und natürlich kannte Jesus und hat mit dem Heiligen Geist gelebt. Aber hier ist er ausgerüstet worden und zwei Dinge haben stattgefunden. Zum einen ist er mit Kraft ausgerüstet worden. Die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist in seiner Fülle auf ihn kam. Und das befähigte ihn, in allen Gaben des Heiligen Geistes wirksam zu sein und auch in allen Dienstsalbungen, die wir noch anschauen werden. Und das hat ihn befähigt, die Dinge zu tun, die er getan hat. Aber das Zweite ist mir auch noch wichtig, dieses Du bist mein geliebter Sohn, da Gott ihn am Anfang nochmal in seiner Identität bestätigt. Und wenn es darum geht, Gaben auszuüben oder mit Gott zusammenzuarbeiten, ist es so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann merken wir, da gibt es viele Männer und auch Frauen, die sind so wenig erwähnt, aber beide, ja, sind ausgerüstet worden mit dem Heiligen Geist. Aber wichtig, wie das dann zum Ausdruck kam, war, was für eine Identität hatten sie? Nehmen wir den König Saul, der erste König. Er wurde gesalbt von Samuel und wir wissen, dass Gott ein Werk an seinem Herz getan hat, um ihn, sein Herz zu verändern. Aber dieser Mangel, den er hatte an Identität, ja, ich komme aus dem kleinsten Stamm Israels. Ich komme von einer unbedeutenden Familie, die hat seine Herrschaft, dieses Zusammenarbeiten mit dem Heiligen Geist sehr stark bestimmt. Das ist meine erste Frage heute Morgen. Weißt du, wer du bist in Gott? Weil das spielt eine enorme Rolle in Beziehung, in jeder Beziehung. Wenn ich unsicher bin in meiner Persönlichkeit, und das war ich früher, zu teilen, dann hat das immer wieder reingespielt in Beziehungen. Wenn zum Beispiel meine Identität geprägt worden ist, in Bezug auf das andere Geschlecht nicht gesund geprägt worden ist, dann prägt das dann die Beziehung eines Mannes zu Frauen. Und das Gleiche ist mit uns auch in unserer Beziehung zu Gott. Das Wichtige ist, wir sind zuerst und vor allem gerufen in eine Beziehung mit diesem Gott, mit dem Vater, mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Wer bist du? Was ist deine Identität im Reich Gottes? Ich würde gerne mal, dass wir das so ein bisschen hören, dass wir da in Dialog reinkommen. Ganz spontan, wir können nichts falsch machen heute. Wir sind im Seminar, wir sind hier zu lernen. Und so meine Frage an dich, was kommt hier zuerst, wenn ich dich frage, was ist deine Identität, wer bist du in Gott? Du bist ein Kind. Mhm. Erbin, eine Erbin und ein Kind. Und natürlich bist du eine wunderbare, einzigartige Tochter Gottes. Es gibt keine zweite Person wie dich. Und Gott hat eine Berufung auf deinem Leben. Es ist ein Geschenk an dich. Und das sage ich jetzt nicht als Druck auf dich, aber wenn du nicht deine Berufung auslebst, dann wird es niemand geben im Universum. Gott hat keinen Plan B, dass er sagt, wenn du das nicht machst, dann gebe ich es der Ines. Wenn sie es nicht macht, dann gebe ich es der Karin. Ist das nicht fantastisch? Ja, du bist eine Erbin und du bist ein Kind und auch eine Tochter Gottes. Und du hast ein Erbe und das geht es darum zu entdecken und auszuleben. Und dazu ist der Heilige Geist da, wohnt in dir. Ja, weiter.
Ich bin seine Kriegerprinzessin.
Seine Kriegerprinzessin, das ist doch mal ein Statement heute Morgen, oder? Und dazu sage ich Amen, ich kenne dich nicht, aber ich weiß das mit dem Heiligen Geist und wenn du da eng zusammen bist, dass das wahr ist, dass das richtig ist. Ja, weiter. Sohn, klar, Erich. Und was für einer? Ja. 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 Kind und Erbin, ja. Außerordentlich und wunderbar gemacht. Dazu sagen wir Amen, das stimmt, ja. Ja, weiter. Die Freude Gottes. Erlebst du das, wenn du in seine Gegenwart kommst? Ja, genau. Meine Güte, der Gott, der das gesamte Universum geschaffen hat, ja, der freut sich, wenn du und ich in seine Gegenwart kommen. Ich finde das spannend. wir werden da noch reinkommen. Immer wenn ich dann in so eine Nähe, so eine persönliche Beziehung mit Gott kam, habe ich am Anfang immer gehört, Jackie, ich habe gewartet auf dich. Und ich habe immer gedacht, ach du meine Güte, zu spät. Merkt ihr? Identität. Und natürlich ist es so, dass Gott, der allgegenwärtig ist, immer auf uns wartet, weil wir die ganze Zeit, jeder von uns, seine volle Aufmerksamkeit haben. Vielleicht sage ich das nochmal. Du und ich, wir haben die ganze Zeit Gottes volle Aufmerksamkeit. Und wir wissen irgendwo da unten, dass das stimmt, oder? In unserem Geist, in unserem Herzen. Aber hier oben merken wir, da hört es auf, oder? Und das hat lange gedauert, bis ich das geschnallt habe. Das hat mit dieser Freude zu tun. Wo Gott gesagt hat, Jack, ich habe gewartet auf dich. Und ich habe immer gedacht, ach du meine Schande, Fehler gemacht. Hätte früher kommen. Natürlich stimmt das. Wir können, wenn es um Beziehung mit Gott geht, wir können nie quasi da eine Leistung erfüllen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber das ist das Fantastische. Ja. Gut, was ich gemacht habe für uns ist, aber ich finde das spannend, wenn wir mit so einer Frage konfrontiert werden, dann ist, wer bin ich, Sohn, ja, Erbe, oder? Aber merken wir, auch ich immer wieder, man kommt schnell mal ans Ende. Ich habe mal für uns aufgelistet, was die Bibel sagt, wer wir sind in dieser neuen Identität als Söhne und Töchter. Und ich lese es mal für die Aufnahmen ein bisschen vor, damit die Leute nicht im Stillen sitzen. Ja. Also wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind auch Botschafter Gottes in Jesu Christi. Wir sind Geliebte, vollkommen gerecht in Christus gemacht. Wir sind Starke, berufen zu herrschen. Wir gehören zur Braut Christi. Wir sind die Braut Christi. Ich weiß nicht, wie es anderen Männern geht. Das ist für mich immer noch ein Weg dahin, ja, Braut zu sein, für euch Frauen. Ja, ist das eine andere Geschichte. Hat mit Identität zu tun. Wir sind die Freude des Vaters, das hatten wir. Wir sind schön gemacht, Freunde Gottes, Jesus und dem Heiligen Geist, mächtige Kämpfer. Da haben wir die Kriegerprinzessin, ja. Und starke Frauen, Männer, die Gerechtigkeit Christi, vollständig akzeptiert bei Gott. Frei in Christus, weise, hoch wertgeschätzt, eine neue Schöpfung, erwählte, vollkommen erlöst, die Freude des Vaters, der Sünde gestorben, Diener Gottes, Salz in dieser Welt, Kämpfer für die Wahrheit und Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Ja. Und Feind des Bösen, Licht in dieser Welt, reich gesegnet, erkauft mit einem hohen Preis, gerufen, im Glauben zu leben, komplett frei gemacht. Wir haben den Zugang zur Fülle Christi. Wir sind stark im Herrn, geliebt mit ewiger Liebe, überaus reich gemacht, sitzen an himmlischen Örtern. Größer ist der Christus, der Heilige Geist in uns, als der, der in der Welt ist. Gekreuzigt dieser Welt, wir sind Kopf, nicht Schwanz, also wir kommen am Anfang, berufen. Gott hat uns von der letzten Reihe nach vorne geholt, ja. Und fähig, alles zu tun in Christus. Und diese Liste ist noch nicht komplett. Die Seite war einfach voll, okay. Ist ein Hammer. Wie geht das dir, wenn du das hörst? Stärkt die Identität. Wir werden jetzt gleich praktisch. Ich möchte etwas machen mit euch. Schau dir die Seite an und nimm dir eine Sache, wo du merkst, ja, das habe ich. Vielleicht gibt es etwas, wo du sagst, theoretisch weiß ich, dass ich das bin, weil die Bibel das sagt, aber so richtig umarmt habe ich das noch nicht. dann kannst du auch das nehmen. Und was wir damit jetzt machen, ist Folgendes. Wir stehen jetzt auf und wir gehen auf mindestens 5 Leute zu und stellen uns vor. Und ich werde das mit der Karin demonstrieren, wegen dem Mikrofon. Karin, guten Morgen. Ich bin der Jackie und ich bin ein Kämpfer für Gottes Wahrheit und seine Gerechtigkeit. Wer bist du?
Ich bin die Karin und ich bin geliebt mit ewiger Liebe.
Amen, das bist du. Also mindestens 5 Leute begrüßen auf diese Art und Weise und achte mal, was mit deinem Geist geschieht, okay? Lass uns das tun. Erzählen, nur vorstellen. Das hat gut getan, oder? Und wir merken, was die Bibel uns auch sagt, was für ein mächtiges Werkzeug unser Mund ist. Die Bibel sagt, auf unsere Zunge ist die Macht, Leben oder Tod auszusprechen. Habt ihr etwas gemerkt unter uns in diesem Raum hier? Es verändert den Raum, wenn wir Wahrheit aussprechen. Du kannst das nehmen, und manche Leute, und wir alle sind manchmal davon betroffen, die haben manchmal schwer, morgen aufzustehen, gerade wenn du mit Depression zu kämpfen hast oder wenn du durch eine schwierige Zeit gehst. Wenn du das am Badspiegel hängen hast und einfach mal anfängst, das auszusprechen über dir selber. Und vermutlich geschieht da auch was Ähnliches, was manche heute Morgen jetzt erlebt haben. Wenn man anfängt damit, dann fühlt man sich ein bisschen komisch, oder? Wer hat sich komisch gefühlt am Anfang? So ungewohnt, oder? Ja, wir sind uns nicht gewohnt. Aber wisst ihr, das sind wir. Und das ist Königreich Gottes Kultur. Und wenn du das also am Morgen auch machst, dann wirst du merken, wenn du diese Wahrheit aussprichst und sie hörst, nicht nur denkst, du musst sie aussprechen und hören, dann schafft das Glauben gemäß der Wahrheit, die im Wort Gottes drinsteht. Das ist zum Beispiel auch ein gutes Magazin, wenn es darum geht, prophetisch für Leute zu beten. Diese Sachen kannst du über jeden Christen ausbeten, da liegst du überhaupt nicht falsch. Und wenn du dabei noch sensibel bist auf dem Heiligen Geist, welche Dinge du rausnimmst, dann können das echte Hämmer werden, im positiven Sinne, ja. Wenn du einfach anfängst zu danken Gott für die Person, wie er sie geschaffen hat und das sehr persönlich machst und dann auch offen bist für das Wirken, das Fließen des Heiligen Geistes, dann kommst du sehr leicht rein in prophetisches Gebet. Wir werden das noch anschauen. Also, so viel. Aber Identität ist sehr wichtig. Gott liebt uns. Der Heilige Geist wohnt grundsätzlich gerne in uns. Er mag nicht alles, was er erlebt, weil wir alle am Lernen sind, ja. Aber dazu ist er da. In uns, um uns zu trainieren. Uns zu helfen, anzuleiten, wie wir denn in dem wunderbaren Reich Gottes, was so neu ist, lernen zu leben. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Wir sind immer noch dabei, darüber zu sprechen, wer ist dieser Heilige Geist. Entschuldigung, könnte jemand da hinten mal vielleicht die Vorhänge ein bisschen zumachen? Ja, danke Ines. Dann sehen wir den PowerPoint besser. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann merken wir, dass sie viel darüber spricht, über Symbole, wer der Heilige Geist ist und versucht uns, oder uns versucht, den Heiligen Geist nahezubringen. Ich habe das schon erwähnt, in dem mittleren Bild sehen wir, wie Samuel, der Prophet, den Saul, der ein Kopf größer war als alle anderen Israeliten, gesalbt hat. Damit wurde er ausgerüstet, man hat Öl genommen und Öl war das äußere Symbol für diese Salbung und Befähigung, dass wir Dinge tun können unter Gott oder in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, was wir natürlich nicht können. Öl wurde zu der Zeit natürlich auch gebraucht für Lichter. Also überall in den Haushalten hatte man diese Öllampen. Und natürlich ist der Heilige Geist auch der, der Licht in diese Welt bringt. Und Öl wurde auch benutzt, um Wunden zu reinigen. Es ist ein Symbol für Heilung. Es ist ein Symbol für Reinigung. Dann spricht Jesus darüber, dass der Heilige Geist ist wie der Wind. Wir werden die Schriftstelle dann später nochmal genau anschauen. Und den Wind können wir auch nicht sehen. Wir können sehen, zum Beispiel jetzt gerade, wir sind neu in eine Wohnung eingezogen mit einem schönen Balkon. Wir gucken da weit ins Gelände und wir können sehen, wie der Wind große Wolkenbände an uns vorbeischiebt. Ja? Und ich finde das auch so toll, Gott malt kontinuierlich neue Szenarien vor unseren Augen. Immer wieder neue Kunstwerke. Heute Morgen der Sonnenaufgang. Angela hat gerufen, komm Jackie, das musst du dir anschauen. Da kam diese Kugel hoch. Ja, gewaltig. Gottes Schöpfung. Aber eben dieser Wind. Wir spüren ihn im Sommer, als es heiß war. Dann erleben wir manchmal, wenn so eine kühle Brise kommt. Das ist fantastisch, oder? Stehst du da und da. Das ist der Heilige Geist. Er macht dasselbe. Er erfrischt uns. Ja. Und er dient uns. Und der Heilige Geist ist auch wie Wasser als ein Symbol. Hat ähnliche Wirkungen. Wir kennen Wasser in Form von Regen. Wir kennen Wasser in Form von einem Glas Wasser, das wir trinken, das uns erfrischt. Und ich meine, meistens haben wir ja nicht Durst. Wir haben nur Appetit. Wirklich Durst haben ist, wenn du mal so 2 Tage nichts getrunken hast. Wenn du dann das erste Glas Wasser trinkst, ja, das ist echt ein Erlebnis, wenn das noch kühl und frisch ist. Und genau gleich ist der Heilige Geist in seiner Wirkung in uns. So, das sind die netten Seiten vom Heiligen Geist, die wir mögen. Weil er ist der Heilige Geist. Das ist sein Charakter. Er ist heilig. Ja. Und deshalb wird er sehr radikal mit Sünde umgehen. In unserem Leben wie ein verzehrendes Feuer. Ja. Und es ist gut, dass er diesen Schrott in unserem Leben wirklich wegbrennt und aufräumt damit, uns hilft aufzuräumen. Wenn es um Wasser geht, dann beten wir alle für Erweckung. Das hier ist das Bild für Erweckung. Im Normalfall wirkt der Heilige Geist folgendermaßen. Er kommt wie Wasser und er sucht, ob er eine offene Tür findet. Wenn du dich wehrst, geht er einfach um dich rum und sucht weiter. Und wir alle erleben das, jeden Tag, dass der Heilige Geist kommt und wir merken es gar nicht, weil wir so beschäftigt sind. Hast du das auch schon mal gehabt, dass du abends im Bett liegst und denkst, das war der Heilige Geist und ich habe es nicht gemerkt. Er wollte mir helfen, er hat zu mir geredet, aber ich war so beschäftigt, dass ich es nicht gemerkt habe. Und das war ein Moment, wo wir uns nicht gewehrt haben, wo wir einfach nicht sensibel, achtsam waren. Wir waren nicht offen und er musste an uns vorbeigehen. Wenn Erweckung kommt, dann heißt es, dann tritt der Heilige Geist über die Uferbänke und er schwemmt über eine Landschaft hinweg und er räumt auf. Das ist, was wir erwarten, wenn wir von Erweckung sprechen. Wir saßen gestern hier und jemand hat uns erzählt von der Erweckung in Wales. Ich habe die Geschichte schon früher gehört und das fing an, eigentlich fing es an, das hat er nicht erzählt, mit 2 alten Frauen, die gebetet haben. Die eine war blind und die andere, die konnte nicht mehr laufen. Schlagfertiges Team, oder? Aber es sind genau die Frauen, die der Teufel fürchtet. Die haben gebetet für Erweckung in Schottland, auf ihren Inseln. Und dann kam dieser Duncan Campbell, dem haben sie geschrieben, er soll doch bitte kommen, um zu predigen. Und der hat ihn zurückgeschrieben. Und dann hat die Frau, die lesen konnte, den Brief in der Hand gehabt und hat gesagt, oh, wir haben eine Antwort von Duncan Campbell. Dann hat die Blinde gesagt, mach auf und lies vor. Dann macht sie den Brief auf und sagt, oh, er sagt, dass er nicht kommen kann. Und die blinde Frau sagt, das ist das, was er denkt. Und Duncan Campbell war auf einer Erweckungsveranstaltung, wo er gepredigt hat, der war oben auf dem Podium und dann spricht der Heilige Geist und sagt, du packst jetzt die Koffer und gehst nach Schottland. Dann ging er zu dem Veranstalter und hat gesagt, ich kann nicht weiter predigen, ich muss jetzt die Koffer packen und gehen. Und er ging auf die Hebriden, fing an zu predigen. Wir haben gestern gehört, und die Story wusste ich nicht, diesen Teil, der hat 3 Wochen gepredigt und nichts ist geschehen, äußerlich. Aber ich glaube, das Gebet dieser Frauen plus die Predigt von diesem Mann im Glauben 3 Monate lang, und dann haben sich auf dem Marktplatz 3 Jungs angefangen zu bekehren, indem sie laut ihre Sünden rausgeschrien haben. Und wir haben gestern gehört, dass wenn Schiffe in die Nähe kamen, also ins Hoheitsgebiet von dieser Insel, dann fingen die Matrosen auf den Schiffen an, über die Reling hinaus ihre Sünden rauszuschreien. Ich kenne die Geschichte. Ist toll für euch im Seminar zu sein, oder? Die Leute auf dem Festland haben sich lustig gemacht über die Spinner da auf der Insel drüben. Und einer hat gesagt, die haben gesagt, wenn du darüber fährst, dann musst du dich bekehren. Ist gar keine Chance. Und er hat gesagt, ach komm. Da ist er ins Boot gestiegen, ist rübergefahren. In dem Moment, wo er den Fuß auf die Insel gesetzt hat, ist er flach auf den Boden gefallen und hat stundenlang seine Sünden bekannt. Das ist Erweckung. Das ist dieses Feuer, wenn der Heilige Geist uns mit seiner Heiligkeit konfrontiert. Und das mag nicht angenehm sein, aber es ist lebensrettend. Und seht ihr, für uns ist es, wir haben das Locken des Heiligen Geistes gehört und wir haben uns bekehrt. Ich meine, ich habe mich auch bekehrt wegen der Lebenskrise. Kann ich mal sehen, wer hat denn die Lebenskrise, die zu seiner Bekehrung geführt hat? Ja. Wenn es uns gut geht, dann ist es vom fleischlichen Ansatz her nicht so bequem, mit Gott unterwegs zu sein. Wie dumm. Ja. Aber wie fantastisch ist das? Also, der Heilige Geist ist auf der einen Seite von seiner Persönlichkeit liebend, zärtlich, barmherzig. Es hat all die Attribute, die wir von Gott auch kennen. Aber wenn es um Sünde geht, wenn es um Ungerechtigkeit geht, da kann er unheimlich scharf werden. Da kann es unheimlich unbequem werden. Ich hatte solche unbequemen Momente in meinem Leben, ja. Gerade am Anfang, wenn es gilt, einen Haufen von unserem alten Schrott, den wir immer noch mit uns tragen, ja, loszuwerden, dann muss der Heilige Geist wirklich wegschneiden, dann muss er radikal reden und es tut uns gut. Es ist nicht bequem, aber es tut uns gut und es ist wichtig, dass wir dem Heiligen Geist für beides Raum geben, ja. Für das Zärtliche, das Liebende, aber auch für das Scharfe und Gerechte und Heilige, weil er diese Person ist. Wir können nicht wählen. Wir können uns nur öffnen für diese wunderbare Person und für Gott. Also. Und natürlich, das ist das andere noch für Wind, das erleben wir jetzt gerade im Atlantik, oder? Was diese gewaltigen Tornados für eine Kraft haben. Das, was da gerade über die Inseln hinwegfegt, das hat die Energie von etwa 60 oder 100 Atombomben. Nur um uns mal ein Bild zu geben, ja, weil wir das kennen. Ja. Und natürlich ist das nicht Gottes Wille, was da geschieht. Natürlich nicht. Aber nur um ein Bild zu haben, einfach dazu ist der Heilige Geist fähig. Ja. Er ist beides in seiner Person. So, jetzt muss ich mal in meine Notizen reingehen. Ich habe schon gesagt, Jesus hat gegen Ende seiner Zeit, zumindest zeigt uns das Johannes in seinem Evangelium, viel über den Heiligen Geist gesprochen. In Johannes 14, in den Versen 16 bis 19, da hält Johannes Folgendes fest, was Jesus gesagt hat. Und er sagt, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch kennt. Ihr, die Jünger, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Also dieser Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und Jesus hat darauf gewartet zu gehen, damit er den senden kann, damit er bei den Jüngern nicht nur in der Nähe war von ihnen, sondern in sie hineinkommen. Also es gibt ein Jetzt und eine Zukunft, wir werden das in ein paar anderen Schriftstellen noch sehen. Aber das Wichtige für uns ist, er ist der Geist der Wahrheit und deshalb ist er fähig, uns in alle Wahrheit reinzuleiten. Und das ist auch wichtig, wenn wir diese Wahrheit hier in die Hand nehmen und drin lesen. Das muss mit dem Heiligen Geist geschehen. Ja. Er will uns in alle Wahrheit, die für uns wichtig ist, jetzt in diese Lebensphase reinleiten. Drum ist Bibellese auch so spannend. Also es gibt Bibellesepläne und die sind gut. Und es gab Phasen bei mir, da wusste ich, es ist dran, die ganze Bibel zu lesen. Aber es ist für mich so bildlich ähnlich wie ein guter Hirte. Der gute Hirte führt seine Schafe immer auf die richtige Weide. Und beim Bibellesen können wir fragen, zum Beispiel, Heiliger Geist, was soll ich lesen? Und dann sagt der Heilige Geist, lies das. Ist ein paar Jahre her habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe die Psalmen gelesen. Da kam ich zum Psalm 150 und war gerade fertig und hörte den Heiligen Geist sagen, fang wieder vorne an. Ich dachte, okay, nochmal Psalmen. Also bin ich nach vorne gegangen, habe nochmal die Psalmen gelesen. Und ihr wisst, was kommt, als ich beim Psalm 150 war. Hat er gesagt, fang nochmal vorne an. Also nochmal, bin nochmal durch. Und meine Güte, beim dritten Mal, was für Offenbarung kam, weil ich da dreimal durch diese Wahrheit durchgepflügt habe. Ja? Aber manchmal sagt der Heilige Geist nichts und dann kann ich wählen. Ja? Aber es ist so wichtig, dass wir unser Leben, auch dieses persönliche Leben im Zusammenhang mit dem Wort Gottes, mit ihm zusammen gestalten. Ja? In Johannes 14, Vers 26 sagt er, der Beistand aber, der Heilige Geist, den Vater senden wird, in meinem Namen, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. An was kann dich denn der Heilige Geist erinnern? Ans Wort. Aber nur an das, was du gelesen hast. Und das ist spannend. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ich habe das als junger Christ erlebt, dass es Christen gab in meiner Gemeinde, die waren 30 Jahre mit Gott unterwegs, hatten nie die ganze Bibel gelesen. Und natürlich kann der Heilige Geist, er kann sogar ihnen offenbaren, was sie nicht wissen. Ja? Aber kann sie nur an das erinnern, was sie gelesen haben. Und das motiviert mich, hier zu Hause zu sein. Ist sehr, sehr wichtig. Ja? Dass wir es zumindest einmal gelesen haben, weil wir merken, das reicht nicht. Ja? Das merkt man auch mit anderen Büchern. Und das Spannende finde ich auch, ich lese dieses Buch seit über 30 Jahren. Und es ist nie langweilig. Es gab Phasen, wo es trocken war. Nicht, weil das Buch trocken ist. Ja? Aber das waren so Lernerfahrungen mit dem Heiligen Geist, ja. Ob ich dranbleibe, ob ich tiefer gehe mit ihm, ja. Aber das ist doch das Tolle, oder? Wir lesen 30 Jahre in diesem Buch hier und es redet immer noch zu uns. Und wir könnten die nächsten 10.000 Jahre in diesem Buch lesen und es würde immer noch zu uns reden. Das ist der Heilige Geist, diese Zusammenarbeit vom Wort Gottes und dem Heiligen Geist. Er will uns in alle Wahrheit führen. Puh, und ist hier viel Wahrheit drin, ja. Nicht alle Wahrheit, aber alle Wahrheit, die wir brauchen. Also Gott ist größer als dieses Buch. Und es ist ja genial, oder? Dass wir nicht eine Bibliothek haben. 10.000 Bücher oder so, oder? Eine Million. Nee, ein Buch. Hat Gott fantastisch gemacht, ja? Im 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 10, sagt Paulus, uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer im Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die von Gott uns geschenkt sind. Also wir brauchen diesen Heiligen Geist. Er ist dazu gesandt in uns, damit wir immer mehr und näher an Gott drankommen, damit wir immer tiefer ihn erleben. Er ist dazu gesandt, um uns mehr über den Vater im Himmel und über Jesus Christus zu offenbaren. Und natürlich über ihn selber, so wie im heutigen Tag. Ich habe diese Erfahrung gemacht im Zusammenhang auch mit dem Lehrer. Ich habe als Junge etwa im Alter von 11 Jahren ziemlich große Teile der Bibel gelesen. Und der Grund war, ich bin ein Legastheniker. Und deshalb musste ich 1,5 Jahre weg von Zürich zur Schule gehen. Bei meinem Onkel, meiner Tante habe ich gewohnt. Das ist ein katholischer Ort, der heißt Lachen am Zürichsee. Vielleicht ist schwer zu kennen ihn. Das ist ein kleiner katholischer Ort und da war es einfach üblich, da hat man jeden Morgen vor dem Schulbeginn gebetet. Aus dem liberalen Zürich raus, ja, war das eine echte kulturelle Erfahrung für mich, ja. Und dann hatte ich noch so einen tollen Lehrer, der zum einen mein Leben gewendet hat, aber der auch ein hingegebener katholischer Christ war. Und der hat es geschafft, in 2 Jahren aus einer Jungsklasse 30, 36 Jungs, wie wir waren, einen Kirchenchor zu machen. Und das hat er wiederholt. Alle 2 Jahre hat er da seinen Kirchenchor aufgestellt. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich als Evangelischer in Latein Requiems in der katholischen Kirche solo gesungen habe. Und in meinem Zimmer lag so eine Bibel. Und da fing ich an, in dieser Bibel zu lesen, aus geschichtlichem Interesse. Und ich fing auch an zu beten, weil wir haben das Vater unser gebetet und was man so in der katholischen Kirche alles betet. Aber irgendwann merkte ich, ja, irgendwo ist das schon komisch oder langweilig für Gott, oder? Also das Vater unser kennt er. Das habe ich jetzt 30 Mal gebetet. Also das muss ich ihm nicht nochmal vorspulen. Und dann fing ich an, frei zu beten. Ohne zu wissen, was ich tue. Und ich war noch nicht wiedergeboren. Ich habe diese Bibel gelesen, aber dummerweise war ich geistlich tot. Weil der Geist Gottes nicht in mir gewohnt hat. Und dummerweise war niemand da, der mir das gesagt hat, du kannst wiedergeboren werden. Du musst dich einfach Gott zuwenden, unter seine Herrschaft kommen, dann kommt der Heilige Geist nicht. Ich musste über 10 Jahre warten. Ich bin zurück nach Zürich und habe da dann meinen Konfirmandenunterricht gemacht. Den wollte ich schmeißen, weil ich hatte Wahrheit erfahren und gemerkt, das, was ich da erlebe, das hat wenig mit dem zu tun, wieso soll ich es machen. Meine Mutter hat gesagt, komm Jackie, hast du ein 1/2 Jahr gemacht, mach das fertig. Es war ja auch ein gesellschaftliches Ding, konfirmiert zu werden, oder? Also wenn du dann vor 30 Jahren gesagt hast, ach, vergiss die Konfirmation. Also ich bin konfirmiert worden, habe meine Berufsausbildung als Elektroniker gemacht, fing an zu arbeiten und meine Eltern haben wirklich sehr, sehr viel investiert in mein Leben. Und es war nicht ein leichtes Leben für sie. Und ich dachte, jetzt kommt die Zeit, jetzt kann ich anfangen zurückzugeben. Aber dann ist meine Mutter an Krebs erkrankt. Und das war ziemlich heftig. Und ich habe sie begleitet, bis sie gestorben ist. Und am Ende war sie Haut und Knochen und blind. Und das war die Krise. Aber das Gute war in der Krise, ich wusste, an wen ich mich wende. Ich habe wieder eine Bibel in die Hand genommen, meine Konfirmationsbibel. Fing an drin zu lesen und ich habe angefangen zu beten, aber ich war immer noch nicht wiedergeboren. Dann ist meine Mutter gestorben und dann, 1,5 Jahre später, hat mich ein Freund angerufen und hat mich in eine Zeltevangelisation eingeladen. Und ich, als guter Humanisten-Liberaler, habe gedacht, ach, den hat sie in eine Sekte reingenommen. Weil ich kannte nur die Großkirchen, katholisch, evangelisch, griechisch-orthodox, irgendwie so. Aber Freikirchen, ich hatte keine Ahnung, dass sowas existiert. Und ich dachte, Kirche in einem Zelt, das muss eine Sekte sein. Ja? Und als guter Humanist habe ich gedacht, ja, geh hin, vielleicht kannst du mir helfen. Und ich bin dahin und da war ein Mann aus Südafrika, der gepredigt hat. Indisch-südafrikanischer Hintergrund. Und der hat das Reich Gottes gepredigt. Und ich dachte, wow, ich kenne das, ich habe das gelesen hier drin. bin ich wieder hin, und habe mich bekehrt. Und seit in der ganzen Zeit habe ich Bibel gelesen und meine Erfahrung war, in dem Moment, wo ich mich bekehrt habe, wurde dieses Buch lebendig. Also das war wie Schwarz-Weiß-Fernsehen und dann 3D. Ja, Sense Around. So, das war in etwa der Shift. Ja. Und seitdem lese ich das. Also wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir das Wort Gottes verstehen können. Das ist so, so wichtig. Ja. Jetzt habe ich gerade gesagt, und das wollen wir ein bisschen anschauen zusammen, dass wir es verstehen, weil wir lesen ja die Evangelien und wir haben gesehen, Jesus sprach zu den Jüngern über die Erfahrung, die sie zu der Zeit mit ihm machten. Er sagt, aber es gibt noch mehr für euch. Also er sprach immer über jetzt und die Zukunft. Und das findet ihr oft, wenn Jesus über den Heiligen Geist spricht in den Evangelien. Wir haben gesehen, im Alten Testament kam der Heilige Geist nur auf drei Gruppen von Leuten, auf Könige, Priester und Propheten. Der Heilige Geist kam auf sie, befähigte sie, die Dinge zu tun, die sie taten, übernatürlich. All die anderen konnten den Heiligen Geist so nicht empfangen. Ich denke, die Hungrigen haben das erlebt. Ja, es ist immer eine Frage von Hunger. Wie radikal bist du, wie nahe willst du Gott? Aber es war ein anderes System. Und da kommt eine Pause. Es endet dann das Alte Testament mit dem Buch Malachi, das letzte Prophetenbuch. Und da kommt eine Pause von 400 Jahren. In der katholischen Bibel drin hast du noch ein paar andere Bücher, unter anderem auch die Makkabäer. Aber das sind in dem Sinn keine Offenbarungsbücher, nur Geschichte. Aber es ist noch gut zu lesen, weil wir wissen, wie sehr das griechische Denken dann ins Judentum reinkam. Auf jeden Fall am Ende von den 400 Jahren gibt es starke geistliche Aktivitäten. Engel sind unterwegs. Zuerst bei Zacharias und sagt, Zacharias, du kriegst einen Sohn. Der konnte es nicht glauben. Und als Lohn dafür konnte er ein Jahr lang nicht sprechen. Einfach, dass kein Unglaube mehr aus seinem Mund rauskam. Ja, und hat seinen Sohn gezeugt, den Johannes, der Johannes der Täufer wurde. Und dann ist der Engel Gabriel, der bei ihm war, dann zu Maria gegangen und hat gesagt, ich habe gute Nachricht für dich, du wirst schwanger werden. Und Maria war offen. Und ich finde das wichtig, auch wenn wir die Bibel lesen, dass wir uns manchmal in die Situation wirklich reinversetzen. 16-jähriges Mädchen, da kommt ein Engel, das ist schon ein Schock, und der sagt, du wirst schwanger werden. Und sie sagt, meine Güte, ich bin ja nicht mal verheiratet, ich habe nichts mit dem Mann. Und der Engel sagt, ja, das wird der Heilige Geist erledigen. Und sie sagt, ja, wenn es so ist, dann bin ich offen dafür. Also jetzt mal sehr salopp übersetzt, ja, was in der Bibel drin steht. Ja. Und dann wird Jesus geboren. Und wir merken, auf dem Weg brauchte natürlich der Josef ein paar prophetische Träume, weil seine Verlobte schwanger war. Und es zeigt etwas über seinen Charakter. Er sagt, okay, wenn sie einen anderen Mann gefunden hat, dann soll sie doch zu dem. Und Gott sagt dann zu ihm, nee, das ist alles gut hier, aber du musst Verantwortung nehmen. Hat er gemacht. Ist fantastisch, ja. Dann wurde Jesus geboren. Und interessanterweise, das war alles in der jüdischen Kultur. Am achten Tag bringen Maria und Josef den Sohn in Jerusalem, weil sie waren ja da in der Nähe, zum Tempel, damit er beschnitten wird. Und da treffen sie zwei Leute. Simon, der Prophet. Gott hat ihm gesagt, bevor du stirbst, wirst du den Messias sehen. Und ich meine, wow, was für ein prophetischer Mann. Der sieht dieses Paar mit dem Baby kommen, er geht auf sie zu und sagt, das ist er. Nimmt das Baby in die Hand, segnet es und sagt, Vater, ich danke dir. Ja, kleines Baby sagt, danke Vater, dass ich den Messias gesehen habe, jetzt kann ich in aller Ruhe sterben. Und er hat nicht nur rumgesessen und gewartet. Ich glaube, dass der gebetet hat, ebenso wie die Hanna, diese Frau. Eine Witwe, war nur ein paar Jahre verheiratet, jahrzehntelang Witwe. Und sie hat sich hingegeben, für Israel und für diesen Messias zu beten. Und beide haben gesehen, jetzt ist er da. Und sehen wir selbst die Geburt von Jesus Christus. War es notwendig, dass viele Propheten vorausgesprochen haben und zwei treue Leute, die einmal kurz erwähnt werden in der Bibel. Ich bin gespannt, die im Himmel zu treffen. Was die gemacht haben. Und das ist dasselbe für uns, wenn der Geist Gottes uns leitet, uns Aufträge gibt, dass wir beten. Und manchmal sehen wir Dinge, manchmal sehen wir nur ein Stück davon und manchmal sehen wir überhaupt nichts. Aber Gott nimmt uns ernst. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Ja. Dann wurde Jesus geboren. Und interessanterweise, da gab es ein paar New Ager. Die lebten in Babylon, die Magis, die drei, die Könige. Die haben den Stern Jesu aufgehen sehen. Wann ist denn der aufgegangen? Bei Jesu Geburt, oder? Jetzt, wir alle kennen diese Weihnachtsgeschichten, die Weihnachtstheater und die Filme, oder? Und da sehen wir, Maria bringt Jesus zur Welt und 10 Minuten später kommen die drei Könige rein. Aber das ist nicht, was uns die Bibel lehrt, oder? Die Könige sind nicht zum Baby gekommen. Sie sind zum Kind gekommen. Und Jesus war da etwa 2 Jahre alt. Auf jeden Fall, die haben diesen Stern gesehen und gedacht, wow, was ist denn das? Und haben in ihren Büchern geforscht und hatten vermutlich eben auch Schriften vom Alten Testament, weil die Juden waren ja in Babylon gewesen. Und sie wussten, hey, da wird ein König geboren, der König der Könige. Und die haben sich auf den Weg gemacht, den müssen wir unbedingt ehren. Sind dann etwa 1,5, 2 Jahre später da angekommen, haben ihren Weg durchgefragt und haben dann die Familie Gottes mit allem versorgt, was sie gebraucht haben für ihre Flucht. Und wir sehen, Herodes hat gesagt, alle Jungen in Bethlehem bis zum Alter von 2 Jahren müssen umgebracht werden. Weil Herodes hat gefragt, wann habt ihr dann diesen Stern gesehen? Und sie haben gesagt, ja dann. Und um sicher zu gehen für ihn, dass er wirklich den auch erwischt, den König, hat er gesagt, also von hier bis hier rückwärtig 2 Jahre müssen alle umgebracht werden. Aber diese Könige sind also dem Kind Jesus begegnet und haben sie versorgt dann, damit sie alles hatten für ihre Flucht in Ägypten. Wir wissen sehr wenig von Jesus. Eine Situation ist, als er im Tempel war, als 12-Jähriger in seiner Bar Mitzwa, ist er abgehauen oder ist einfach in Jerusalem geblieben, hat seinen Eltern Stress verursacht. Auch Jesus konnte das, ja. War ein heiliger Teenager. Auf jeden Fall, er sagte einfach, ich muss doch da sein, wo mein Vater ist. Und sagt, wieso blickt ihr das nicht? Es war doch offensichtlich, oder, dass ich hier sein muss. Ja. Aber dann heißt es, dann hat er sich nochmal bewusst dem Vater, der Mutter untergeordnet, war ihnen gehorsam und er nahm zu an Gunst bei Gott und bei den Menschen. Aber man sieht schon da, dass er mit 12 Jahren ganz klar seine Berufung wusste und in dieser Beziehung mit dem Vater lebte, ja, mit dem himmlischen Vater. Und dann kommt die Zeit, wo es reif war für ihn. Und die begann damit, dass Gott zum Propheten Johannes sprach und der fing an zu predigen, tu Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und lasst euch taufen. Also kehrt um und das Zeichen davon, lasst euch taufen. Und dann ist Jesus getauft worden. Er ging auch an den Jordan. Und das Spannende ist, die waren ja verwandt. Aber Jesus wusste, wer er ist. Aber Johannes wusste nicht, dass sein Verwandter der Messias ist. Und als er kam und sagte, ich will von dir getauft werden, da kam diese Offenbarung und er sagte, meine Güte, eigentlich müsste ich von dir getauft werden. Und dann hat er sich taufen lassen. Und das Spannende ist dann wurde er geleitet vom Heiligen Geist. Später heißt es, in Zeichen und Wundern, aber die erste Führung war in der Wüste. 40 Tage Fasten. Und dann hat er das festgemacht. Er hat die Herrschaftsfrage geklärt, als er von Satan versucht wurde. Hat souverän mit dem Wort Gottes überwunden. Und es heißt, er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, ging durch diesen Konflikt durch. Und wie ist er aus der Wüste rausgekommen? In der Kraft des Heiligen Geistes. Du und ich, wir haben den Heiligen Geist empfangen, aber damit der Heilige Geist in uns kraftvoll wird, oder wir anders gesagt, im Heiligen Geist kraftvoll werden, müssen wir dem gehorsam sein, wozu er uns leitet. Wir alle haben dasselbe Maß an Heiligen Geist in uns, die Person des Heiligen Geistes. Aber das kann sich sehr unterschiedlich auswirken und das hängt damit zusammen, wie sensibel bist du für ihn und wie gehorsam bist du. Je gehorsamer du bist, desto mehr kann er in der Partnerschaft mit dir und mir leben und umso stärker wirst du. Mit jedem Gehorsamschritt wirst du stärker. Mit jedem Konflikt, wo du mit ihm durchgehst, wirst du stärker. Alle Dinge müssen denen dienen, die Gott lieben. Und das ist nicht so ein generelles, ja, ich habe mal angefangen und deshalb liebe ich. Nein, es ist jetzt, heute. Wenn ich heute Gott liebe, und das drückt sich in diese Partnerschaft aus, dann erlebe ich, wie alle Dinge mir dienen müssen. Nicht alles ist bequem und manchmal führt uns Gott auch durch Situationen, wo wir denken, oh, oh, oh. Wie soll denn das gehen? Aber wenn Gott uns da reinführt, dann versorgt er uns auch. Und wir merken, wenn wir da durch diese Prozesse durchgehen, dann erstarken wir in ihm. Als Angela und ich geheiratet haben, haben wir diesen Vers gekriegt von Jesaja 40. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Oh toll, den Weg des Herrn bereiten. Aber da gab es ein kleines, wichtiges Detail. In der Wüste. Und wisst ihr, wir sind 20 Jahre als Ehepaar von einer Krise zur nächsten gegangen und haben eine Krise nach der nächsten rausgearbeitet. Und das ging unheimlich an der Kante entlang. Es hat uns auch enorm gekostet. Als wir in Schottland waren, und wir merkten, das ist wieder eine mächtige Krise, dann hat das auch bewirkt in Angela, dass sie anfing, schlaflose Nächte zu haben. Und sie hatte eine lange Phase, wo sie nicht geschlafen hatte, manchmal 4 Tage hintereinander nicht, und hat dabei auch eine Schule geleitet. Ja. Also es hat uns gekostet. Aber wir wussten jeweils, und wenn du sowas erlebst, dann fragst du dich immer, Gott, bin ich noch wirklich bei dir? Okay, habe ich irgendwas verpasst? Wenn du sowas erlebst. Und immer wieder hat Gott gesagt, nee, ihr seid auf dem richtigen Weg. Eine befreundete prophetische Leiterin von uns hat gesagt, Jackie und Angela, macht euch keine Sorgen. Ihr seid so mit Gott gegangen. Ihr könnt euch darauf verlassen, weil ihr so hingegeben seid. Wenn ihr dabei seid, wegzugehen, dann pfeift Gott. Ich möchte euch gar nicht Sorgen machen, ob ihr auf dem Track seid, weil ihr wollt das und ihr lebt das. Ja. Und wisst ihr, es gibt viele Dinge in meinem Leben, die wir erlebt haben, wo ich sagte, dahin zurück möchte ich nicht mehr. Aber ich möchte es unter keinen Umständen verpasst haben. Weil der Mann, den ich heute bin, bin ich deshalb, weil der Geist Gottes mir erlaubt hat, da reinzustehen. Und seht ihr, es gibt so viele Dinge, wo der Geist Gottes sucht und sagt, wer ist bereit? Wen kann ich rufen? Und das hat natürlich mit Berufung, mit Begabung zu tun, aber auch mit Verfügbarkeit. Und Angela und ich, wir haben das ein paar Mal gesagt und haben gesagt, Heiliger Geist, hier sind wir. Und du kannst mit uns machen, was du willst. Das machst du nicht beim ersten Mal. Dazu musst du Gott kennengelernt haben und zutiefst überzeugt sein in deinem Herzen, dass er vollkommen gut ist. Dass er diese Hingabe nie missbrauchen wird. Und wenn du dich dann darauf einlässt, dann erfährst du, wie der Heilige Geist in dir dich durch diese Dinge durchträgst. Und das ist der Ort, wo du Zeichen und Wunder erlebst. Und seht ihr, wir alle wünschen uns doch Zeichen und Wunder, oder? Jemand hier? Ja? Okay. Aber wir wünschen uns nicht so sehr die Umstände, die Zeichen und Wunder erfordern. Lies mal in der Bibel drin, wann Zeichen und Wunder geschehen sind. Es war immer absolut notwendig, weil es sonst katastrophal geworden wäre. Wir hätten gerne die Wunder, wir hätten gerne die Zeichen, aber wir haben nicht so gerne die Katastrophen, oder? Und wisst ihr, vor der Katastrophe ist es wirklich schrecklich. Hinterher ist es immer herrlich, ja? Aber wir hätten gerne immer so das nach, oder? Wir hätten gerne die Geschichte, ohne sie durchlebt zu haben, aber das geht nicht. Also es geht hier auch um so eine grundsätzliche Hingabe auch an uns, wo wir uns fragen müssen, einfach wie sehr vertrauen wir Gott? Ja? Und dann brauchen wir immer wieder diese Hingabe und sagen, okay, Ich wage es neu. Ja? Und ich mache uns einfach Mut, auch mir. Es lohnt sich. Und der Hammer ist, du kannst noch durch so viele tolle Sachen mit Gott durchgegangen sein, jedes Mal, wenn du vor dem Nächsten stehst, ist diese Grundsatzfrage, ist Gott wirklich gut? Ich glaube, das ist der Kernangriffspunkt von unserem Feind. Es geht immer an die Identität Gottes. Es geht immer an deine Identität, oder? Wo deine Identität und die Identität von Gott hinterfragt werden. Und wenn wir die geklärt haben, dann können wir den Schritt wagen. Und es ist jedes Mal so. Und es wird nie zur Routine werden. Natürlich wird es leichter werden. Eine Leiterin bei uns hat es mal so gesagt in Jugend mit einer Mission, wo es um Glauben geht. Sie hat gesagt, sie hat angefangen für 10 Euro zu glauben. Und sie hat gesagt, der Glaubensschritt war, und dann hat sie die 10 Euro gekriegt. Da hat Gott gesagt, wir gehen höher, 50 Euro. Und dann war der Glaubensschritt, und sie sagt, heute, da kamen 500 Euro. Und irgendwann hat sie eben den ganzen Kommunikationsbereich geglaubt und hat gesagt, jetzt geht es um 500.000 oder um mehr. Aber sie ist immer noch, ja. Also wir gehen da nicht wie die Prima Ballerina souverän auf dem Wasser, ja. Es ist wirklich, es hat auch mit Sterben zu tun. Ja, wo wir unserem Fleisch sterben, aber dadurch kommen wir durch und dadurch gewinnt der Heilige Geist immer mehr Raum. Okay? Gut. Jetzt glaube ich, ist ein guter Moment, dass wir eine Pause machen, ja, dass wir ein bisschen verdauen und dann schauen wir mal, wie Gott uns geschaffen hat und wie diese Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist geht. Okay, lass uns 20 Minuten Pause machen.